So, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von unserem Podcast Wissensreich Stories. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, Dr. Julia Freudenberg. Liebe Julia, schön, dass du da bist. Live zugeschaltet aus Hamburg, gehe ich mal davon aus?
Ja, korrekt.
Ja, ja. Also auf das Gespräch heute habe ich mich ganz besonders gefreut, habe ich dem Team gesagt, weil wir hatten ja auch das Vergnügen, vor ein paar Wochen schon ein erstes Interview zu führen für dich als Keynote-Speakerin. Da werden wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Liebe Julia, du bist ja aktuell, beziehungsweise seit 2017, die Gründerin und Geschäftsführerin der Hacker School. Auch das wird ein großer Part unseres Interviews sein. Warst aber eine Zeit lang, oder eine sehr lange Zeit eigentlich, auch im Top-Management bei Unilever. Auch darüber werden wir sprechen. Und wir wollen natürlich auch mal ein bisschen hinter die Kulissen bei dir schauen, was dich bewogen hat, was dich motiviert. Was so der Gedanke war, die Hacker School aufzubauen. Deswegen, ich freue mich auf die nächsten 35 bis 40 Minuten, dann müssen wir auch abbrechen, weil das haben wir uns so festgelegt bei dem Podcast, dass die nicht zu lange werden, weil ich glaube, wir beide, wir können eigentlich den ganzen Abend miteinander quatschen, aber das riecht dann vielleicht nach Teil 2. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Sehr gut. Julia, damit unsere Zuhörerinnen dich noch ein Tickchen besser kennenlernen, bei meiner Recherche bin ich auf etwas gestoßen tatsächlich, und zwar, da gucke ich mal auf meinen Spickzettel, du wolltest nämlich ursprünglich mal Geigerin werden. Ist das richtig?
Korrekt.
Was war da?
Das war ein Wunsch, ein Hobby, eine große Leidenschaft, tatsächlich zum Beruf zu machen. Ich hatte das wahnsinnig große Glück, dass meine Eltern sogar 3 Jahre lang auf ihren Carport verzichtet haben, um mir eine ganz tolle Geige zu kaufen. Und Vati die wunderbare Eigenschaft hatte, immer dabei einzuschlafen, wenn ich geübt habe. Und ich dachte, super, der Alte schläft, ich kann aufhören. Zack, war er wieder wach. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht. Und ich habe es geliebt. Also es ist eine Art des Ausdrucks. Ich bin in klassischer Musik ausgebildet und hätte mir das als Leben durchaus vorstellen können.
Sehr cool, sehr cool. Du hattest mir bei unserem letzten Gespräch auch gesagt, du warst mal auf der Waldorfschule, wenn ich das richtig noch im Kopf
Ja.
habe, ja. Und dein Papa hat mal gesagt, du sollst nicht Musik hören, sondern Musik machen. Hat dich dieser Satz geprägt?
Der hat mich nicht nur in der Musik geprägt. Also es ist wirklich das, es fällt mir tatsächlich gar nicht so leicht, nur zu konsumieren, sondern es ist für mich immer egal, was ich tue. Was kann ich daraus lernen? Was kann ich daraus mitmachen oder mitnehmen? Und ich habe dahin auch den Faible, wenn ich mal Belletristik lese, denn mindestens auf Englisch oder auch gerne Französisch, Spanisch, irgendwas, was mich zusätzlich fordert und nicht nur reine Konsumtion ist. Aber wirklich auch zu erleben, wenn du bei einer Malersinfonie oder irgendwas, egal, mitten im Orchester sitzt und du bist Teil des Ganzen. Das ist ein Glücksgefühl, glaube ich, was man so, wenn man einfach nur ein Konzert anhört, gar nicht nachempfinden kann. Also Fatih war schon toll.
Ja, schön, schön. Das ist auch nämlich so ein bisschen so der Satz, sag ich mal, nicht nur konsumieren, sondern gestalten. Und da kommen wir auch gleich dann zum nächsten Punkt. Aber vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu deiner Vergangenheit bei Unilever, ne? Also ich schmeiß jetzt einfach mal rein, vom Konzern zur Mission. Jetzt warst du bei einem großen Konzern im Top-Management. Das ist ja eine ganz andere Welt zu dem, was du jetzt machst, ne? Also was war damals sozusagen die Motivation, bei Unilever reinzugehen, da auch wirklich über mehrere Jahre dann auch mitzugestalten? Und was war aber auch der Grund, dann der ganzen Konzernwelt den Rücken zu kehren?
Also der Fairness halber muss man wahrscheinlich sagen, dass Top-Management kein festgelegter Begriff ist. Also, warum bin ich da reingegangen? Tatsächlich der Traum, Geige zu studieren, verstarb recht spontan in einem Autounfall und in der Krankheit meines Vaters. Und dann musste schnell eine andere Lösung her. Und ein Nachbarsjunge hatte ein duales Studium, Hamburger Modell gemacht, gibt's so gar nicht mehr. Und ich habe gehört, das war richtig anstrengend und er hat richtig viel zu lernen gehabt. Und dachte ich, na, denn schon, also wenn schon, denn schon, gehe ich da rein. Und als ich mit meiner Mutter dann mir die Firmen angeguckt habe, die angeboten hatten, noch Studis zu nehmen, weil ich war natürlich sehr knapp dran, tauchte Langnese auf. Und für mich ist Eis ein Grundnahrungsmittel, muss ich fairerweise sagen. Ich liebe Eis seit ewig. Und dann dachte ich, ja Mensch, dann bewerbe ich mich da. Ich glaube, es war auch die einzige Bewerbung oder 2, 3 hatte ich geschrieben. Aber kriegte da auch sofort eine Zusage und bin da reingegangen und hatte auch da die Chance, so ein bisschen ich sag mal, im gallischen Dorf aufzuwachsen. Es gibt ja den In-Home-Bereich, wo du ein Magnum im Supermarkt kaufst und Out-of-Home, das ist halt das, was du an der Tankstelle, im Zoo, im Kiosk oder sonst was holst, also für den außerheimischen Konsum sozusagen. Und da war ich drin. Und innerhalb vom Out-of-Home haben wir dann auch noch Ben & Jerry's aufgebaut. Und da habe ich meinen ersten Kontakt zu Social Entrepreneurship gekriegt. Ich habe die beiden geliebt, ihre Einstellung, wie sie die Welt verändern wollten, wie sie auch mit Witz auf ernste Probleme aufmerksam machen. Die haben sich ja auch sehr, sie haben sehr, sehr stark mobil gemacht gegen das Abschmelzen der Polkappen. Also mit Eiscreme, if it's melted, it's ruined. Also wirklich so diese Sachen zusammenzunehmen und dann die Erdkugel als Eiskugel dargestellt und, und. Ich konnte mich da
Cool.
so gut connecten. Ich bin da
Ja.
dann auch höher gefallen im Management, war dann auch in Hamburg. Vorher war ich in Süddeutschland unterwegs. Und dann bevor die zweite Elternzeit anstand, wurde ich vom Nice Cream Girl sozusagen zur Tütenuschi und sollte dann den Bereich Trockensuppen machen. Und du
Das
siehst,
sind
ich bin
wir.
jemand, der sehr, sehr hart auf Begeisterung fährt. Und da
Ja.
konnte ich mich nicht so begeistern. Und dann war es Zeit für was Neues. Und da ist mir auch die Hackerschool dann begegnet.
Die Tüten-Uschi, das finde ich einen sehr guten Begriff, den muss ich mir merken.
Free to use.
Sehr gut, sehr gut. Was hast du denn aus der Zeit oder aus der Konzernzeit mitgenommen für deine Mission mit der Hacker School natürlich auch? Was rätst du auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Eins der krassesten Learnings für mich und auch mit das Schmerzhafteste war, und da möchte ich tatsächlich meinem damaligen Chefchef Martin Braunsteiner herzlich für danken. Ich habe durch ihn gelernt, dass das Bestehen auf Kompetenzen, die dir qua Rolle zugeschrieben sind, überhaupt nicht sinnvoll ist, wenn du eben wirklich die Erfahrung, die in anderen Bereichen liegt, überhaupt nicht mit einbeziehst. Und das ist für mich wirklich was gewesen, zu sagen, was das Papier sagt, ist erstmal gar nicht so wichtig. Nutz deinen Kopf, sei smart, denke mit Menschen und sieh zu, wie du das Beste aus allen Welten zusammenkriegst. Das war wirklich was, was ich eben auch aus dem Out-of-Home-Bereich da mitnehmen konnte. Aber letztendlich auch das Learning. Du hast sehr, sehr viele Hierarchiestufen. Du hast sehr, sehr viele Epauletten, die be berücksichtigt werden wollen. Und da eben wirklich auch zu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch wirklich im Konzern wieder anstellbar wäre, wenn du halt einfach über 10 Jahre selbstständig im Guten und im Bösen die Verantwortung getragen hast, das eigenständige Denken, das purpose-driven ist, das kannst du dir kaum wieder aberziehen. Und du musst halt im Konzern immer eine gewisse Flexibilität mitbringen, dass auch Entscheidungen getroffen werden können, mit denen du absolut nicht d'accord bist. Willst du das mittragen? Willst du es nicht? Ich bezahle im Zweifelsfall Worst Case damit, dass meine Firma nicht überlebt, wenn ich eine falsche Entscheidung großen Umfangs treffe. Aber so diese Eigenverantwortung, ich durfte viel davon schon erfahren und habe das jetzt einfach noch
Ja.
viel größer gemacht.
Ja, das ist das Thema Unternehmertum. Da kommen wir jetzt auch gleich drauf, weil das ist ja, der Podcast dient ja nicht nur dazu, einfach sich berieseln zu lassen und zu konsumieren, weil wir wollen ja, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer danach auch ins Handeln kommen und inspiriert sind. Ja. Du hast mir eigentlich schon eine perfekte Brücke geschlagen. Also deswegen aber nochmal ganz liebe Grüße an deinen ehemaligen Chef und vielen Dank dafür, dass wir auch heute zusammensitzen können, dass der Weg geprägt wurde. Lass uns über das Thema Hacker School sprechen. Du hast gerade gesagt, du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, heute in einem Konzern aktiv zu werden. Ich glaube das auch nicht, um ehrlich zu sein, ja, so wie ich dich jetzt kennenlernen durfte. Was ist die Hacker School? Was ist die Mission? Was ist deine Motivation für die Hacker School? Vielleicht kurz zum Einstieg, bevor du loslegst. Ich hatte ja nämlich damals wirklich den Gedanken, als ich das jetzt erstmal gelesen habe, Hacker School, dachte ich mir, okay, das ist irgendwie so eine Art IT-Butze so ungefähr und die Jungs und Mädels zeigen einfach mal, wie man da Whitehacking macht und im Cyber-Security-Bereich unterwegs ist. Das ist es aber gar nicht. Kläre uns auf, was ist die Hacker School?
Danke zumindest für die White-Ergänzung.
Bitte.
ja, wir machen tatsächlich nicht Cyber Security. Das ist für den Einstieg und für Begeisterung äußerst komplex, weil du viele Be Bereiche miteinander kombinieren musst. Was wir machen, ist, dass wir gemeinnützig junge Menschen durchprogrammieren für KI-Kompetenzen, Zukunftsskills und einfach Bock auf Gestalten und Selbstwirksamkeit begeistern, und zwar durch coole Menschen, die wirkliche Role Models sind. Also wir bringen ehrenamtliche ITlerInnen, aus Universitäten, aus Unternehmen, wo immer her weg, würde man aus, in Hamburg sagen. Wir bringen die mit den jungen Menschen in den Schulklassen zusammen, dass uns insbesondere die Mädels und die sozioökonomisch benachteiligten Kinder nicht ausbüchsen können, sondern dass jedes Kind wirklich die Erfahrung macht, ich kann mit Maschinen interagieren, ich kann gestalten, ich bin selbstwirksam, ich kann das schaffen. Und das ist eben etwas, was wir groß denken. Wir wollen einen ganzen siebten Jahrgang deutschlandweit pro Jahr erreichen. Das ist eine Dreiviertelmillion. Wir sind noch sehr am Anfang. Wir erreichen 25, 30.000 Kinder jetzt pro Jahr, haben aber auch hart in die Infrastruktur investiert, dass wir einfach damit wachsen können und jedem Kind einfach mal die Chance bieten, den Kopf aufzumachen, ja, und geilen Scheiß zu machen.
Und sein, ja, sag ich mal, sein Leben positiv hacken und dementsprechend mal ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen, weil das Thema Digitalisierung, da würde ich jetzt auch gerne mit dir ein bisschen drauf eingehen, ist ja, das ist da, ne? Und so wie du sagst, jedem Kind in der siebten Stufe, hattest du gerade gesagt, also seid ihr auf die siebte Stufe konzentriert oder kümmert ihr euch auch auf die achte, neunte Stufe auch oder
Sechste bis neunte. Einfach weil
sechste
wir
bis.
sehen, so in diesem Raum ist unsere Wirkung am größten und da erreichen wir die Kinder am besten.
Also die sogenannten Digital Natives kann man ja eigentlich immer noch sagen. Ne? Das, ja, auch wenn da schon ein bisschen Leute drüber sind. Lass uns mal bei den Kindern gerade bleiben. Welche Frage stellen Kinder, die Erwachsene nicht stellen?
Die erste ist immer: Kannst du mir Fortnite hacken? Und das ist die einzige, auf die ich nicht 100% ehrlich antworte, weil ich immer sage, vielleicht, also ist gelogen, ich kann es nicht. Ich bin nicht der Techie bei uns. Ich bin sehr gut, glaube ich, in Sales und Begeisterung auf Bühnen, aber ich bin nicht das ganz krasse Tech-Talent. Ich sage vielleicht, aber ich würde es nicht machen. Aber warum denn nicht? Möchtest du, dass ich dir dein Portemonnaie klaue? Ah, das ist was ganz anderes. Es ist exakt das Gleiche. Und darüber reinzugehen, Kinder fragen sehr direkt, was sie wissen sollen und ja, hauen nicht um den Busch rum sozusagen.
Wie arbeitet ihr mit den Kindern zusammen? Also begleitet ihr sie über Wochen oder Monate oder wie läuft das ab?
Auf den ersten Blick vielleicht wirklich sehr kurz. Also was wir machen ist, wir bitten darum, dass wir mit der ganzen Klasse 4 Stunden programmieren können. Und innerhalb dieser 4 Stunden ist wirklich 2,5 Stunden Programmierzeit. Es ist eine Berufsvorstellung drin. Es ist oft ein Sonderthema drin wie KI oder Fake News Detection oder dass man einfach so ein bisschen das in die Lebensrealität mit anbaut. Aber wir arbeiten so mit den Kids, dass wir nach dem allgemeinen Intro sie in Breakout Rooms aufteilen, in kleine Gruppen. Und so viele coole Nerds dabei haben, dass wir ein Verhältnis 1 zu 6, 1 zu 8 darstellen können. Also die arbeiten in Kleingruppen, sie programmieren sich durch den Kurs durch, sie fragen den ITlerInnen weitere Löcher in den Bauch, alles, was sie wissen wollen. Und sie gehen hinterher raus mit zumindest dem Punkt, boah, das hat Spaß gemacht, oh, ich könnte das können und wo könnte ich denn weiter was machen? Ich habe Lust, mich damit zu beschäftigen.
Sehr, sehr, sehr cool, Julia. Jetzt hatte ich ja am Anfang kurz angerissen, du bist hier auch leidenschaftliche Keynote-Speakerin. Ab 2000 Teilnehmer macht es richtig Spaß, aber natürlich auch gerne drunter. Also das habe ich mir wirklich gemerkt. Deswegen, wir sind auch morgen wieder auf einer großen Veranstaltung. Das wäre genau dann eine richtige Bühne für dich. Ihr macht das ja nicht ehrenamtlich, sage ich mal, aber trotzdem mit einem ehrenamtlichen Gedanken. Wie kann man euch denn unterstützen?
Für die Hacker School sollte man wissen, ich habe 80 Leute im Moment auf der Payroll auf ungefähr 40 Vollzeitstellen. Wir hebeln damit aber 3.500 ehrenamtliche ITlerInnen, die uns 2, 3 Vormittage im Jahr zur Verfügung stellen, manche auch mehr, um eben halt genau diese Programmierkurse zu geben. Und das, was uns weiterhilft, ist neben ganz schnöden Spenden, ich muss 3 Millionen Euro im Jahr fundraisen, das ist in aktuellen Zeiten nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, aber neben Spenden, die uns wirklich, wirklich helfen, hilft es uns eben auch, wenn Unternehmen oder Hochschulen sagen, Mensch, wir haben coole Leute, die sich engagieren könnten. Bei Unternehmen heißt es Corporate Volunteering, bei Hochschulen bieten wir oft Seminare an, dass die Studis 3 Credit Points kriegen und damit für mit uns 10-mal in eine Schulklasse reingehen. Einfach um zu sagen, wenn jeder was mit zur Party bringt, ist das eine Menge. Und im Zweifelsfall, wenn jemand kennt, der jemanden kennt, der Kontakte hat, Sichtbarkeit, einfach Reichweite, das sind so Wege. Neben schnöden Mammon und Engagement hilft uns auch einfach Spread the Word extrem weiter.
Also Empfehlungsmarketing durch und durch, das hilft auf jeden Fall. Dann die ganz spontanen Spenden, die du gerade gesagt hast. Aber auch ganz simpel, dich als Keynote-Speakerin zu engagieren in der freien Wirtschaft, denn die Honorare, die du dann sozusagen bekommst, die gehen eins zu eins in die Hackerschool, richtig?
Genau so ist das.
Ja, lass uns mal im Bereich der Wirtschaft bleiben. Jetzt haben wir natürlich gesagt, okay, ihr schafft den Grundstock unserer Zukunft durch unsere Kinder und das finde ich grandios, also wirklich. Das finde ich einfach mega an der Stelle. Wie arbeitet ihr auch mit Unternehmen zusammen oder bist du da als Speakerin klassisch alleine unterwegs oder mit deinem Team? Sind wahrscheinlich mehrere Vortragsrednerinnen und Vortragsredner dabei oder begleitet ihr auch Unternehmen der freien Wirtschaft bei einem Transformations-Digitalisierungsprozess? Weil sind wir mal ehrlich, wenn wir mal unsere KMU-Landschaft betrachten, da sind
Rede
noch
doch.
Faxe im Spiel, ja?
Ja, ich habe gehört, 2 Drittel der deutschen Unternehmen haben noch Faxe. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie im Einsatz sind, aber zumindest scheint die Hardware noch da zu stehen. Also, ja, alle Vorträge, die ich halte, gehen in die Hackerschool. Ich bin hier geschäftsführende Gesellschafterin und ein Sozialunternehmen leitet man nicht, weil man das große Geld verdienen möchte, sondern weil es um die Wirkung geht. Wir bauen auch noch weitere Speaker auf, aber tatsächlich bei den großen Bühnen, die liegen bei mir und die bespiele ich auch mit wirklicher Begeisterung. Und zu sagen, ab 2000 Leuten werde ich wirklich warm, das ist ein bisschen frech, aber da
Ja,
kommt
ich
noch
find's cool.
Waldorfschule
Ich find's
durch.
mega.
Es ist, je mehr Leute die Botschaft hören und wirklich mitmachen können, weil es geht darum, ja von dem Motzen ins Machen zu kommen und wirklich einfach zu sehen, du kannst mit so wenig so viel erreichen. Und wenn das mehr machen, dann sind wir unstoppable. Und es geht ja um die jungen Menschen in Deutschland. Was wir mit Unternehmen tatsächlich machen, ist, wir unterstützen Transformationsprozesse, indem wir Menschen ermuntern, die ersten Schritte zu machen. Stell dir vor, du bist als Inspirer bei der Hackerschool und du sitzt 6 Kids in einem Zoom-Raum gegenüber. Am besten haben alle noch die Kamera aus. Erstmal reagiert keiner. Du brauchst echt ein bisschen Resilienz und du musst dich trauen, da reinzugehen. Und wir haben natürlich Tricks. Wie kriegst du die dazu, die Kamera anzumachen? Wie kriegst du die Selbstwirksamkeit? Wie schaffst du es? Wie so ein guter Product Owner, ne? Jemanden, der keinen Bock hat, keine Zeit und sowieso findet, es ist alles doof. Wie kriegst du die dazu, deinen Case zu unterstützen? Und du lernst so viel für dich selbst. Und wenn du diese Erfahrung machst, auch als Mitarbeiter eines Unternehmens, ich kann das können, ich schaffe das, ich kann Dinge verändern. Das ist das Mindset, auf dem du Transformationen wirklich aufbauen kannst. Und wenn du Transformationen treibst, indem du mit der kleinen Gruppe der Begeisterten und der Willigen startest, funktioniert wie Sauerteig im positiven Sinne, damit kriegst du auch die ganzen anderen mitgezogen.
Mega, eine kurze Zwischenfrage. Du hast gerade gesagt, dass alle Kids die Kamera anmachen, ja? Macht ihr die Kurse, macht ihr die rein virtuell oder seid ihr auch live vor Ort?
Unterschiedlich. Also in Hamburg haben wir die Schulkurse auch vor Ort. Wenn wir normal in Schulklassen gehen, machen wir das virtuell. Wir sehen aber auch, wir haben erste Modelle ausprobiert, wie zum Beispiel City Hacker School in Worms. Da haben wir in einer Woche alle 923 SiebtklässlerInnen der Stadt durch die dortige Hochschule gezogen. Das war das coolste IT-Fest, was ich jemals feiern durfte. Und da ist es dann halt auch vor Ort in einer Hochschule. Also wir gehen jeden Weg, der uns einfällt, um so viele Kinder wie möglich zu erreichen.
Entschuldige die Ausdrucksweise, ich finde das saugeil. Ja?
Danke.
Da werden wir uns auch nochmal in Ruhe dann im Nachgang unterhalten, weil ich wohne ja hier im Rhein-Kreis Neuss, in Kars heißt das süße Städtchen. Und ich glaube, da werdet ihr auch viel Spaß haben und die Jungs und Mädels haben da auch ein bisschen Bedarf, wenn man das so sagen darf. Ne? Jetzt haben wir natürlich auch sehr viel über unsere Kids gesprochen, also unsere Zukunft. Aber gerade auch in den Unternehmen, was empfiehlst du unseren Unternehmerinnen und Unternehmern besser gesagt, auf was sollen sie achten? Weil wir sind in so einer unfassbar schnelllebigen Zeit jetzt gerade, auch mit dem Booster KI natürlich. Viele sind damit überfordert, ich sage jetzt explizit nicht alle, aber viele. Und man muss da ja auch mithalten können, ja. Und jetzt natürlich, ihr fangt an der Basis an, das ist mega. Also ich freue mich jetzt schon auf die Zukunft, wenn dann alle Digital Natives sozusagen an Bord sind und am Drücker sind vor allen Dingen dann auch und das Alter erreicht haben. Aber wir haben ja jetzt eine Situation gerade und der Podcast dreht sich ja auch darum, dass man ins Handeln kommt, ja. Was empfiehlst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Ich glaube, dass man sehr viel auch von dem, wie wir arbeiten, ableiten kann, ohne jetzt zu sagen, dass wir in dem klassischen Feld unterwegs sind. Ich glaube, die Kombination aus In Teilen ist freier Wille total überbewertet. Du musst Entscheidungen treffen, du musst in Cases gehen, wo es kein Ausweichen gibt. Deshalb gehen wir in die Schule. Oder deshalb würde ich auch einem Unternehmen empfehlen zu sagen, die Entscheidung ist da. Wir werden mit KI arbeiten. Ja, es kann auch sein, es werden dadurch wahrscheinlich auch Arbeitsplätze abgebaut werden, aber das Ziel ist, die anderen zu erhalten, wirklich gemeinsam auch das Beste aus den beiden Welten zusammenzubringen. Ich glaube, dass es da einen ganz klaren Bereich gibt und eine wirklich auch eine Top-Down-Entscheidung. Dann beginnt aber der Teil, wo du eben auch Bottom-Up mitarbeiten musst. Und wenn du es schaffst, über die Leads, über die einzelnen AbteilungsleiterInnen auch dann die Use Cases zu finden, what's in it for me? Weil jemanden aus Pflicht mitzunehmen, ist immer schwierig. Das ist eine Gegenbewegung. Wenn du aber sagst, okay, und was würde dir helfen? Worauf hast du wirklich keinen Bock? Wie könnten wir das gemeinsam bauen? Und wenn du es dann eben halt so zusammenbringst, glaube ich, dass wir damit einfach weiterkommen, weil damit kannst du das Ausbüchsen so ein bisschen vermeiden. Du hast eine klare Richtung, in die es geht. Du hast aber trotzdem den Einzelbezug und die Menschlichkeit da drin, weil ich glaube, dass KI maximal zu 50% ein Tech-Thema ist. Es ist viel, viel mehr, finde ich, ein People-Thema. Es ist ein ganz wichtiges Leadership-Thema und es geht auch da ganz viel über Vorbildfunktionen. Wenn du als Chef sagst, ihr fallt alle zweite Klasse, aber ich erste, funktioniert das auch nicht. Und wenn du genau das Gleiche hast mit ihr müsst KI nutzen, aber ich weiß noch nicht mal, was der Unterschied zwischen Claude und ChatGPT ist oder wie auch immer. Authentizität, clear is kind, klare Vorgaben, aber auch wirklich das Mitnehmen des Einzelnen, dass wir versuchen das, wir arbeiten dran, natürlich läuft das nicht immer rund, aber damit habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.
Einer deiner vielen Vorträge lautet ja, anders denken, Zukunft gestalten, wie Innovation wirklich entsteht. Jetzt ist es einfach zu sagen, man muss natürlich offen sein und es ist schwierig, die Leute da durchzuziehen, etc. Aber wie schaffen denn jetzt, bleiben wir mal im Handwerkerbereich vielleicht in Deutschland, ne? Wie schaffen denn es Unternehmerinnen und Unternehmer, innovativ zu werden in diesem Alltagstrott?
Ist nicht einfach. Also ich glaube tatsächlich, wo wir auch unabhängig von welchem Bereich unglaublich mit Hadern in Deutschland, das haben wir immer schon so gemacht, das hat auch immer geholfen. Und es ist gar nicht so die ganz große Herausforderung, neue Sachen zu lernen, auch. Aber die noch größere Herausforderung ist, Dinge zu verlernen oder to unlearn, wie auch immer man das auf Deutsch richtig sagt. Dass du halt eben damit stoppst, Dinge zu machen. Dass du halt auch nicht alles final, final, final durchplanst, bis das wirklich mausetot ist, sondern wirklich darauf hinzugehen und auch zu sagen, safe enough to try. Wir gehen raus, wir probieren das aus und wir implementieren wirklich ein Learning Mindset, weil letztendlich sind Fehler doch nichts anderes als cooles Prototypen. Manche sind ein bisschen teurer, die sollte man dann schon vielleicht versuchen, nicht zu oft zu machen, aber wirklich reinzugehen, zu sagen, Bananenprodukt, das reift mit uns beim Kunden, wie können wir es besser machen? Ich glaube, dass da ganz, ganz viel drin ist. Insbesondere ein alter Prof von mir sagte mal, man muss sich vom Gegenstand selbst belehren lassen und die, also im Gegensatz zu noch ein blöder Spruch, wenn du den Teich austrocknen willst, solltest du nicht die Frösche fragen. Also da musst du ein bisschen die Balance finden. Was kannst du aus den Bereichen lernen? Und wie weit kriegst du auch ein Veränderungsmindset hin? Wo musst du aber auch wirklich reingehen zu sagen, ja, das ist im Einzelfall hart, aber für das große Ganze ist es eine andere Entscheidung. Ich glaube, mit Klarheit kommst du sehr, sehr weit im Bereich Innovation.
Ja, und vor allen Dingen wahrscheinlich dann in, sag ich mal, in dem Unternehmenskonstrukt dann auch Schnellboote bauen und auch Fehler zulassen, wenn man halt mal hinfällt, aufstehen, Krönchen richten und weiter geht's. Nur,
Genau.
ja, wie du sagst, auch wenn dann die Fehler zu teuer werden, dann sollte man sich das nochmal überlegen. Aber ansonsten ist das absolut richtig, weil sonst aus Fehlern lernt man, sonst kommt man nicht weiter. Lass uns mal in die Kristallkugel gucken. Wenn wir beide uns in 10 Jahren nochmal unterhalten, dieses Thema aufgreifen, deiner Meinung nach, wann ist die Gesellschaft oder unsere Gesellschaft auf dem richtigen Weg?
Oh, du solltest die Frage auf 2 Jahre anpassen. Das ist schon hart genug. In
Ja, mach
zehn
mal fünf
Jahren, ja,
draus,
also unterm Strich ist es ja wurscht. Es entwickelt sich so wahnsinnig schnell weiter, dass de facto kaum Prognosen möglich sind. Ich sage dir ganz offen, ich weiß gar nicht, mein Sohn ist jetzt 16, was rate ich ihm? Soll er
komm.
studieren gehen, eher Ausbildung machen, eher dual? Es ist so, also Prognosen sind schwierig. Ich glaube aber, vielleicht nähern wir uns mal andersrum drüber. Es gibt, ich habe neulich eine tolle Aussage gelesen, wenn du jemandem etwas wirklich Böses willst, schick ihm 30 Jahre Erfolg. Das ist das, wo wir ungefähr im Moment knapp noch sind. Wir haben verlernt zu handeln. Wir haben eher gelernt, uns zu beschweren und immer die Probleme zu sehen. Und ich Ich will nicht sagen, ich hoffe, aber ich vermute, dass sich der Druck so brachial erhöhen wird, dass wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben, alles so gut Deutsch durchzudenken, sondern dass wir auch wirklich prototypen müssen. Und vielleicht ist das da auch die nicht ganz so krasse Wandlungsfähigkeit des Schulsystems, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn sie einem hilft, nicht jeden Fehler mitzumachen und nicht in 16 Bundesländern alles gleichzeitig umzusteuern, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass wir tatsächlich dann wieder in einer Situation sind, wo wir nicht nur über lebenslanges Lernen reden, sondern das wirklich praktizieren und auch verstehen, dass das gar kein Fluch ist, sondern absolut ein Segen und dass wir auch dahin kommen, dass wir jetzt nicht schon wieder sagen, oh, es gibt das nächste Gender Gap, das AI Skill Gap. Ganz ehrlich, da haben wir Mädels überhaupt keine Entschuldigung, dass wir da nicht reingehen. Natürlich ist die KI gebiased, das stelle ich außer Frage. Aber wir haben es doch in der Hand, dass wir uns selbst aufschlauen, ableveln, da reingehen. Ich hoffe, in 10 Jahren haben wir mindestens so viele Unternehmerinnen wie Unternehmer, auch weil
Ich auch.
auch Teilzeit und KI ist mehr als Vollzeit. Wir haben hoffentlich auch nicht mehr diese Zeitshow-Sitzen-Abrechnungsmodelle, sondern wir arbeiten KPI-basiert mit wirklich Ergebnisplanung oder sowas. Und da hoffe ich tatsächlich, dass wir ein bisschen den Stock aus dem Popo kriegen und mehr in Möglichkeiten denken. Da
Hast
würde
du
ich mich auf
recht.
jeden Fall sehr wohl fühlen.
Stark gesprochen, du hast ja gerade das Schulsystem angesprochen, also dass da eine Reform her muss, das steht meiner Meinung nach außer Frage, also das haben wir subjektiv betrachtet, ohne jemanden in den Karren zu fahren, aber ich glaube, dass da die Hackerschool der absolut richtige Ansatz ist. Also unter anderem, ne? Aber da muss einfach was
Einer,
passieren, wenn man das mal
ja.
so sagen darf. Also noch mehr passieren an der Stelle. Was, wenn wir jetzt mal jetzt schon in die Unternehmen wieder oder in die Wirtschaft denken, was sollte denn der Staat auch noch unterstützen in dem Bereich, dass wir da auch mal ein bisschen den Stock aus dem Popo kriegen?
Es ist ja ein Podcast und eventuell hört das ja jemand. Also,
Eben.
ich würde mir auch da wünschen, nicht nur ganz krassen Bürokratieabbau. Wir machen uns das Leben so unsagbar schwer und kompliziert in Deutschland. Das ist richtig schwierig. Ich würde mir auch so sehr wünschen, dass auch so Initiativen wie von dem Carsten Wildberger oder sowas, auch Silos aufzubrechen, dass wir da viel mehr reindenken und auch, wenn man sagt, Lobbyarbeit abschaffen ist, ich bin ja selbst Cheflobbyist in der Hackerschool, aber dass wir vielleicht auch Lobby nochmal anders verstehen und gar nicht so sehr in diesem Bewahren von etwas, was gar nicht mehr da ist, sind, sondern wirklich öffnen. Und nicht, dass das Schulsystem Angst hat, oh mein Gott, da kommen Unternehmen, ich meine, ich bin ja auch gebrandet, ich laufe ja auch immer als Hackerschool rum, sondern es vielleicht eher sehen, da kommen neue Impulse in die Schule und wie kann man natürlich auch mit einigen Guidelines, aber wie kann man wirklich gemeinsam mehr erreichen, insbesondere für die Kinder. Das wird immer weniger. Wir brauchen jedes von ihnen. Und wir haben ja gar keine Rohstoffe. Was wollen wir denn exportieren? Es geht doch nur Gehirn. Und da wirklich mehr zu denken. Und da würde ich mir auch von Politik wünschen, dass wir den Föderalismus als Begeisterung oder als Bereicherung begreifen, dass wir, auch mein Pitch wäre, ich wäre so ein Fan davon, Bildungspolitik aus dem Föderalismus rauszulösen, dass wir im Schulsystem eine Konstanz haben, gar nicht so sehr den Wettbewerb zwischen den Ländern, sondern den wirklich insgesamt um das beste System, weil es um Menschen geht, weil es um Kinder geht. Und das wäre was, da sind große Schritte zu gehen, auch mutige Reformen, auch wirklich nicht gegeneinander. Mir gefällt die Art des politischen Diskurses überhaupt nicht. Und da habe ich sehr, sehr zu schätzen gelernt, wie auch Robert Habeck mit Menschen gesprochen hat. Der hat ganz klar gesagt, der Feind ist nicht die andere Partei, sondern der Feind der Demokratie ist die Antidemokratie. Und wirklich hart in der Sache, aber menschlich miteinander zu reden, das würde ich mir auch sehr wünschen. Und das würde auch Menschen wie mich nicht aus der Politik raushalten, sondern vielleicht auch den Scope für die Menschen, die wirklich auf Chancen hin versuchen zu verändern, vielleicht auch da nochmal Türen öffnen.
Ja, Föderalismus ist ein schöner Begriff dafür, um die Überleitung zu schaffen. Jetzt ist es ja so, dass der Staat auch auf europäischer Ebene Milliarden an Fördergeldern, Förderprogrammen ja immer wieder zur Verfügung stellt, jedes Jahr aufs Neue. Wo wünschst du dir, gerade mit dem Hintergedanken der Hackerschool, sage ich mal, und auch der Innovation oder der Planung der innovativen deutschen Gesellschaft, wo wir darauf hinarbeiten, wo wünschst du dir mehr Unterstützung vom Staat, wenn es um Fördergelder geht für Unternehmen?
Oh, da könnte ich einen Riesenvortrag zum Thema Startup in Ausschreibung halten. Also,
Ja.
wir versuchen ja immer alles abzusichern und ich kann das in weiten Teilen auch sehr positiv betrachten. Aber wenn wir Innovation wollen, müssen wir auch zulassen, dass Unternehmen eine Chance auf einen Zuschlag haben, die nicht seit 50 Jahren am Markt sind und dementsprechend 30 Jahre Erfahrung in Bereichen haben, sondern eben auch wirklich mutig zu gucken, wo gibt es denn innovative Modelle, auch aus dem sozialen Bereich, wo es gar nicht darum geht, wie viel maximal Geld kriegen wir da raus, sondern wie können wir, wie zum Beispiel wir, über die Corporate Volunteers, wie können wir die mit einbeziehen, um wirklich was zu verändern? Und wenn wir in Förderung die Gesellschaft mehr mitdenken würden und auch noch mehr von diesen riesigen Anträgen absehen, sondern erstmal Interessensbekundungen, kurze, schnelle Sachen, dass du wirklich weißt, bin ich überhaupt in Scope? Und dann investiere ich auch gerne mehr in den Folgeantrag. Also da gibt es handwerkliche Sachen, da gibt es aber auch wirklich, glaube ich, strukturelle Veränderungen, dass man eben halt von Nachweisen, von Sicherheit, die heute de facto eigentlich keine Rolle mehr spielen, absieht und wirklich sich auch traut, innovative und nachhaltige Unternehmen damit reinzuziehen. Das würde ich mir wünschen.
Also ich nehme mit, mehr Mut für das Unternehmertum mitbringen, mehr Unterstützung für das Unternehmertum. Stichwort Startups, das habe ich nämlich vorher verschwiegen. Du
Ja.
bist ja auch im Startup-Bereich sehr, sehr, sehr aktiv, ja. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr habt ihr ja auch da, glaube ich, einen Preis abgeräumt, richtig?
Ja, ich war letztes Jahr die Impact-Entrepreneurin des Jahres. Schwerer
Bam.
Preis, muss man sagen. Tolle Sichtbarkeit. Also ist schon eine tolle Auszeichnung. Und das hilft auch mit Sichtbarkeit wirklich weiter.
Da machen wir dann die zweite Folge drüber, weil sonst sprengt es den Rahmen tatsächlich. Ja, also und das, also das ist Nummer eins, mehr Mut. Nummer zwei ist natürlich das Antragswesen, was du sagst, dass das vereinfacht wird, die Interessensbekundung einfach zu vereinfachen. Weil das ist in der Tat, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, das ist schon ein sehr steiniger Weg, bis du überhaupt mal in die Möglichkeit kommst oder gebracht wirst, dann den Antrag zu stellen. Das ist tatsächlich eine extrem große Hürde, wenn man das leichter macht. Also andere Länder machen das ja deutlich leichter. Dann könnte das ein ganz großer Schritt werden. Okay, liebe Julia, Abschlussfrage. Ich habe ja vorher schon gesagt, wir könnten stundenlang reden, aber das muss ich leider einhalten, sonst kriege ich Ärger vom Team. Abschlussfrage. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute empfehlen oder
Ja,
mitgeben?
ich habe ja 16-jährige Kinder, so weit ist das gar nicht auseinander.
Ja, ich kenne das. Ich habe selber einen 15-jährigen Sohn, deswegen, also da sind wir sehr nah. Unter anderem.
Ich lerne ja selber wahnsinnig viel im Moment. Also auch durch die Thematik, wenn du spät erfährst, dass du im Bereich Hochbegabung irgendwo verortet bist, du lernst die Welt neu, du siehst Dinge ganz anders. Und wirklich Güte sich selbst gegenüber, Dinge auszuprobieren, Begeisterung fürs Lernen und immer ein gutes Netzwerk. Also für mich ist mein Powerhouse absolut meine Familie. Ich habe einen wunderbaren Partner, tolle Kinder, meine Mutter lebt bei
Schön.
uns. Ich habe ein tolles Team. Also die Zeiten sind unruhig. Das ist auch für uns Erwachsene so. Es wird sicherlich nicht einfacher werden, als wir das in unserer Jugend hatten. Aber wenn du die richtigen Netzwerke hast und dich auch traust, deinem Herzen zu folgen, weil Wertebasierung ist für mich das A und O, und Scheiß drauf zu geben, was dir andere sagen im Zweifel, weil selbst wenn du über Wasser laufen kannst, wird es Menschen geben, die sagen, du bist zu faul zum Schwimmen. Also such dir die richtigen Menschen, von denen du Rat annehmen möchtest, so divers wie möglich, auch die, die dir widersprechen, aber hab Freude am Leben und tu, was du tun musst.
Was für ein wunderschönes Abschlussstatement, liebe Julia. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich mache natürlich noch mal ganz kurz einen Seitenhieb. Wenn man mit euch in Kontakt treten möchte, einfach googeln. Hackerschool Hamburg. Genau, da steht's noch mal. Ihr seid ja in Deutschland vertreten, in Österreich vertreten, Schweiz auch?
Noch nicht.
Noch nicht.
Deutschland,
Aber
Österreich.
wer weiß, was was noch kommt in der Zukunft. Ich glaube da fest daran. Also einfach kurz googeln, Kontakt aufnehmen. Ansonsten auch gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr dann direkt den Kontakt zu Julia und ihrem Team haben möchtet. Sehr, sehr gerne. Liebe Julia, wir werden euch auf jeden Fall weiterhin unterstützen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann liked einfach ganz kurz natürlich die Folge, teilt die Folge und bleibt dabei. Und ich freue mich auf jeden Fall auf unseren nächsten Gast nächste Woche. Und liebe Julia, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ganz, ganz
Super
liebe
gern.
Grüße nach Hamburg.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.